Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute haben wir gemeinsam eine Verabredung mit dem langen, langen Schatten der Vergangenheit. Herzlich willkommen bei Déjà-vu Geschichte. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und hier geht es alle zwei Wochen zu den Wurzeln unserer Welt. Verstehe mit dem Blick zurück das Hier und Jetzt besser, dann können wir gemeinsam an einem besseren Morgen arbeiten. In der heutigen Folge soll es nach Polen gehen und dabei konkret um eine Frage. Wie ist es möglich, dass eine Serie von Ereignissen vor über 200 Jahren ein Land und seine Politik noch immer verfolgen? Bevor wir dazu aber kommen, noch schnell zwei Dinge. Bitte nimm dir doch ganz kurz die Zeit und abonniere diesen Podcast in deiner App. Das hilft mir wirklich enorm weiter, also vielen lieben Dank. Und zweitens, bleib auch bis zum Schluss dieser Folge dran, denn auch heute gibt es wieder Geschichte zum Mitmachen im Déjà-log. Und damit rein in die Folge. Polen. Es ist das fünftgrößte Land in der EU mit einer Bevölkerung von über 36 Millionen Menschen. Auch nach Wirtschaftsleistung ist Polen in der Europäischen Union weit vorne dabei und rangiert da auf Platz 6, wenn auch zugegebenermaßen nicht pro Kopf, aber trotzdem. In der Wirtschaftskrise 2008-2009 war es gar das einzige Land in der ganzen Union, das nie in eine Rezession geschlittert ist. Kurz unter den sogenannten neuen Mitgliedstaaten der Osterweiterung 2004 sticht Polen wirklich als Erfolgsmodell hervor. Und doch, wenn man sich die Politik und insbesondere die politische Rhetorik in dem Land anschaut, findet man dort recht wenig Stolz und Selbstbewusstsein über diese Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Stattdessen zeichnet sich der öffentliche Diskurs, zumindest in gewissen Teilen Polens, durch eine, wie ich finde, auffallende Unsicherheit aus. Das Internet ist voll mit Memes über Polen und wie seine großen Nachbarn, Russland und Deutschland, es von der Landkarte löschen wollen. Die Feinde im Äußeren, sie scheinen überall. Politiker der bis vor kurzem regierenden Peace-Partei um Jarosław Kaczynski haben bis heute kein Problem damit, politische Gegner wie Ministerpräsidenten Donald Tusk als ausländischen oder in dem Fall konkret deutschen Agenten und damit einen Verräter der polnischen Nation zu bezeichnen. Und zumindest in diesen Kreisen der polnischen Gesellschaft gibt es in der Hinsicht wirklich einen wahren Verfolgungswahn. Und so ganz unbegründet ist der auch gar nicht. Denn immerhin wurde Polen in seiner Geschichte nicht nur einmal gewaltsam zwischen seinen größeren, ihm feindlich gesinnten Nachbarn aufgeteilt, sondern das geschah in den letzten 250 Jahren gleich viermal. Und diese historische Erfahrung ist auch in Polen von heute noch deutlich präsent. Finden wir heute also gemeinsam heraus, warum. Ich möchte mit dir in dieser Folge also in die Geschichte Polens der frühen Neuzeit zurückgehen. Wir werden uns dabei zuerst mal die Blütezeit der polnisch-litauischen Union ab dem 16. Jahrhundert ansehen, zumindest in einer groben Zusammenfassung. Von dort aus verfolgen wir dann den Abstieg dieses Staats in den folgenden Jahrhunderten und schauen uns einige Gründe dafür an. Ja, und dann erreichen wir schließlich das späte 18. Jahrhundert. Und damit die schicksalhafte Zeit, in der Polen in mehreren Schritten ganz von der Landkarte Europas gelöscht wurde. Die Teilung Polens. Am Ende werden wir uns dann der Zeit danach zuwenden, der 123-jährigen Periode bis zu einer Neugründung Polens nach dem Ersten Weltkrieg. Wir schauen uns die erneute Teilung des Landes unter Hitler und Stalin an und auch das, was danach passierte. Am Ende werden wir besser verstehen, wie all das auch heute im 21. Jahrhundert noch die Politik und zumindest in gewissen Teilen die Selbstwahrnehmung vieler Menschen in Polen prägt. Aber dafür müssen wir eben zuerst zurück in die frühe Neuzeit. Die Ära, die in nationalistischen polnischen Kreisen noch heute als ein goldenes Zeitalter gilt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Die Geschichte Polens geht dabei selbstverständlich weiter zurück als in die frühe Neuzeit. Da müsste man zumindest im 10. Jahrhundert einsteigen, aber das will ich für diese Folge mal lieber unterlassen. Für die vorhin angesprochene goldene Ära sind wir aber nicht unbedingt im Mittelalter unterwegs, sondern wir müssen uns da zwei spätere Entwicklungen mal anschauen. Das ist erstens die Personalunion Polens mit dem Großfürstentum Litauen im 14. Jahrhundert und dann vor allem die Realunion und die Geburt des Staates Polen-Litauen im 16. Jahrhundert. Und man kann wirklich kaum überschätzen, wie bedeutend dieser Staat in der Zeit dann war. In seiner größten Ausdehnung umfasste dieses Polen-Litauen weite Teile des heutigen Polens, Litauens, Belarus, Teile von Lettland und Estland sowie gut 3/4 der Ukraine. Kurz, dieses Land war ein gigantischer Player im Osteuropa seiner Zeit. Was Polen-Litauen aber vielleicht noch mehr hervorhob, war die Verfassung dieses Staates. Denn es war nicht einfach nur ein weiteres Königreich in Europa. Nach dem Aussterben der lange regierenden Jagiellonen-Dynastie und kurz nach Beginn der Realunion wird das Land nämlich zu einer Rzeczpospolita, wenn ich das halbwegs richtig ausspreche. Und das klingt jetzt, nicht ganz zufällig, ein wenig wie Republik. Polen-Litauen wird ab den 1570ern zu einer Adelsrepublik mit einer freien Königswahl durch die Adligen des Landes, die sich dann wiederum im Parlament, dem Sejm, versammelten. Und das macht das Regierungssystem in Polen-Litauen für seine Zeit schon ziemlich ungewöhnlich. Der Sejm muss allen Gesetzen des Königs zustimmen und der König wiederum war nach seiner Wahl nur auf Lebenszeit eingesetzt. Die Krone wurde also nicht vererbt, sondern nach dem Tod des Königs wurde neu gewählt. Die politische Macht im Land lag damit eben nicht beim König. Der konnte sich eigentlich nur in der Außenpolitik so halbwegs frei austoben. Die Geschicke im Inneren bestimmte in Polen der Adel. Nur leider stellt sich dieser mit der Zeit als nicht besonders zurechnungsfähig heraus. Und das würde sich im Laufe des 17. Jahrhunderts immer deutlicher zeigen. Das hat wiederum vor allem mit den Befindlichkeiten des Kleinadels zu tun. Das ist die sogenannte Schlachter. Das war wirklich keine kleine Gruppe in Polen-Litauen. Wir reden hier von bis zu 15% der Gesamtbevölkerung, die zur Schlachter zählten. Und die griffen irgendwann nach der Macht. Und konkret hatten sie das mit einer Neuerung, die sie Mitte des 17. Jahrhunderts im Sejm durchsetzten. Das Liberum Veto. Ein jeder einzelne Adliger konnte durch das Liberum Veto von nun an im Alleingang Gesetze im Parlament zu Fall bringen. Klingt das nach einer effizienten Art, einen Staat zu führen? Na, hast du recht, ich finde auch nicht. Und genau das würde sich noch früh genug rächen. Es tut jetzt an der Stelle zwar nicht sonderlich viel zur Sache, aber ich möchte, bevor wir weitergehen, auch noch eine kleine Absurdität innerhalb dieser Schlachter mit dir teilen. Weil diese Dudes damals, die waren scheinbar ziemlich kreative Leute. Und oder hart auf Drogen. Sie begannen nämlich im Laufe des 17. Jahrhunderts auch noch damit, sich selbst einen ganz eigenen Gründungsmythos zu erschaffen. So haben viele Schlachterangehörige irgendwann behauptet, mit ihrem Stand gar nicht von irgendwelchen alten Slawinnen abzustammen, wie das in Polen ja sonst der Fall wäre. Nein, man bezog sich vielmehr auf die Sarmaten zurück. Ein antikes Reitervolk aus Zentralasien. Und das zog in der Schlachter sogar so weite Kreise, dass etwas später der preußische König Friedrich II. Sie noch ganz offen über die, in Anführungszeichen, türkischen Gewänder dieser Leute amüsierte, weil die da offensichtlich recht bunt durch die Gegend liefen. Das muss jetzt aber auch wirklich ein einigermaßen merkwürdiger Anblick gewesen sein, weil neben ihrem orientalischen Look übernimmt die Schlachter noch eine Sache, nämlich einen ausgeprägten Marienkult. Und ich habe jetzt jedenfalls so scharenweise Derwische in bunten Kleidern vor Augen, die mit Kreuzen auf der Schulter um irgendeine Kapelle wandern und Maria für ihre Wunder danken. Mekka meets Altötting. Oder irgend sowas. Aber okay. Ich will es jetzt auch nicht so hinstellen, als wären alle jetzt folgenden Probleme Polen-Litauens auf diese etwas merkwürdig auftretende Gruppe von Kleinadligen zurückzuführen. Die Herausforderungen nehmen im 17. Jahrhundert schon auch vom Äußeren kommend deutlich zu. Das Russische Reich befindet sich im Osten im Aufstieg. Ja, und nach Ende des großen Nordischen Kriegs, zu Beginn des 18. Jahrhunderts, wo vor allem Schweden und Russland, aber eben auch Polen, Litauen aktiv waren, wird die neue Macht Russlands endgültig für alle sehr klar erkennbar. Und Polen-Litauen gerät in eine Abhängigkeit. Gleichzeitig kann man die Schlachter hier aber eben doch nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Denn es war jetzt ja auch nicht so, als ob die polnischen Könige der Zeit nicht doch versucht hätten, diesen Staat zu reformieren und irgendwo effizienter zu machen. Nicht zuletzt hat das ein, dir vielleicht bekannter polnischer König getan, nämlich August der Starke, unter anderem auch von Sachsen. Nur dank der ständigen Vetos der Adligen scheiterten die allermeisten dieser Reformbemühungen wirklich kläglich. Nur um das zu verdeutlichen, in den 27 Jahren zwischen 1736 und 1763, musst du dir nicht merken, in 27 Jahren konnte im polnischen Parlament kein einziges Gesetz verabschiedet werden. Keines. Null. Nichts. Und noch schlimmer, es bildeten sich auch noch ständig sogenannte Konföderationen, so Zusammenschlüsse einzelner Adelsfamilien und ihrer Unterstützer, die dann auch mal ganz offen gegen den jeweiligen König ins Feld gezogen sind. Ja, und ein Ergebnis all dieses Gehackes? Es nehmen zunehmend Außenstehende und da allen voran Russland Einfluss in Polen. Nicht zuletzt sehr direkt bei der Königswahl. Der Adel ist zersplittert und uneins, da kann man mit ein wenig Kleingeld recht gut den russischen Wunschkandidaten durchboxen. Auch das ist übrigens eine Art der Erzählung, die wir von Seiten der Peace über Donald Tusk noch heute zu hören bekommen. Von außen bestimmt und so weiter und so fort.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Diese Entwicklung läuft ab den 1760er Jahren dann endgültig auf einen Höhepunkt zu. Das setzt Russland in Person von Katharina der Großen gemeinsam mit einigen polnischen Adelsfamilien einen gewissen Stanisław August Poniatowski als neuen König durch. Wie sie das tat? Ja, wie üblich mit massiver Bestechung und nebenbei mal so mit 20.000 russischen Truppen in Polen. Ich sage ja, die Abhängigkeiten waren inzwischen schon ziemlich klar. Aber warum ausgerechnet diesen Mann? Ja, erstmal war Stanisław August ein paar Jahre davor noch ein Geliebter von Katharina der Großen gewesen, was ein lustiger Funfact ist, aber bei der Wahl ehrlicherweise eine eher untergeordnete Rolle spielte. Er war aber vor allem, und das war inzwischen Trend, wieder mal ein Außenstehender, ohne großer eigenständiger Macht in Polen, und darum ging es ja letztendlich sowohl Russland als auch vielen Adligen, die ihre Macht da bei sich selbst behalten wollten. Die Geschichte musste inzwischen für viele PolInnen wohl nur allzu bekannt sein. Erneut tritt also ein innenpolitisch schwacher König sein Amt an, von Russlands Gnaden, und er setzt damit eine Entwicklung fort, die mindestens schon ein halbes Jahrhundert in ganz ähnlicher Form abgelaufen ist. Er darf sich König nennen, in Wirklichkeit regiert der Adel, und hinter dem zieht wiederum Katharina die Große die Strippen. Polen-Litauen ist endgültig zum Spielball fremder Mächte verkommen und sein Ende als selbstständiger Staat ist eigentlich in den 1760ern nur noch eine Frage der Zeit. Also nicht, wenn es nach Stanisław August geht. Der geht es nämlich entgegen aller Wahrscheinlichkeit zum Gegenangriff über und macht sich mit aller Macht daran, das Land zu reformieren und in letzter Minute aus dem Bürgergriff Russlands zu befreien. An seine Pläne geht er während der Sejm-Sitzung im Jahr 1767, und zwar mit vollem Nachdruck und erfordert jetzt Reformen ein. Aber wie so oft verfolgen einige Adlige im Land ihre eigenen Interessen und sie gründen als Antwort wieder mal eine Konföderation. Dieses Land war auch wirklich verdammt nochmal unregierbar. Diese Konföderation von Bar war zwar wie der König auch gegen die Einflussnahme Russlands, sie waren aber gleichzeitig eben auch gegen den König und seine, so sahen sie, zentralistischen Reformversuche. Und so ziehen sie jetzt Truppen gegen ihren eigenen König zusammen und es freut sich der Dritte. Oder in dem Fall die Dritte. Für Katharina war all das natürlich ein Geschenk am Silbertablett. Und wenn bisher eine echte Annexion von Teilen Polens nie wirklich auf der russischen Agenda gestanden hat, ändert sich das jetzt zunehmend. Und das nicht nur in Russland. Die Zustände in Polen-Litauen wurden inzwischen in ganz Europa als, in Anführungszeichen, Adelsanarchie verhöhnt. Und es melden sich langsam auch andere Mächte, quasi freiwillig, um dieses Chaos dort endlich zu beenden. Wie selbstlos aber auch. Ja, und so hacken einige Staatsoberhäupter jetzt bald einen Plan aus. Um nämlich das angebliche Gleichgewicht der Mächte in Osteuropa nicht zu gefährden, sollte Russland nicht allein in Polen eingreifen. Stattdessen würde sich Preußen und auch Österreich an dem Ganzen beteiligen, um dieser gesamten Aktion einen professionelleren Touch zu verpassen. Gesagt, getan also. Im Jahr 1772 unterschreiben die drei Mächte den Petersburger Vertrag und die erste Teilung Polens ist beschlossen. Russland, Preußen und Österreich schaffen damit ein Novum in der Geschichte. Drei Mächte entscheiden sich jetzt auf Papier, ein viertes Land aufzuteilen. Polen-Litauen verliert 25% seines Territoriums und es bleibt König Stanisław August und dem Adel auch nichts anderes übrig, als das irgendwie zu akzeptieren. Aber doch, dieser Stanisław August ist weiterhin für Überraschungen gut und er denkt sich offensichtlich, noch ist Polen nicht verloren, auch wenn es den Spruch in der Zeit noch gar nicht gab. Und er sieht seine Gelegenheit zum Gegenschlag und will noch einen letzten Versuch starten, dieses Land grundlegend zu reformieren. Die Gelegenheit bietet sich 15 Jahre später, als Russland gerade im Krieg gegen das Osmanische Reich und Schweden gleichzeitig war. Sie schienen da ein bisschen abgelenkt und da lud der König zum Reichstag mit dem Ziel, die innenpolitische Lähmung des Landes ein für alle Mal zu beenden und Polen-Litauen in die Moderne zu führen. Und diesmal ist ihm dabei sogar Erfolg vergönnt. Im Anbetracht der doch sehr akuten Bedrohung von außen scheint sogar die Schlachter inzwischen kompromissbereit zu sein und am 3. Mai 1791 verabschiedet sie eine vom König vorgelegte Verfassung. Und die Verfassung hat es wirklich gewaltig in sich. Der Text war nichts Geringeres als die erste moderne, aufgeklärte Verfassung in einem europäischen Großstaat. Nur drei Jahre nach der Verfassung der USA und noch vor der in Frankreich. Sie machte aus dem alten Polen-Litauen eine moderne, konstitutionelle Monarchie. Die Verfassung schrieb die Volkssouveränität und die Gewaltenteilung fest. Im Sejm wurde das Mehrheitsprinzip anstelle der alten Vetos eingeführt. Die königliche Exekutive wurde gestärkt und das Königsamt erblich gemacht. Die Gründung von Konföderationen wurde dagegen, aus verständlichen Gründen würde ich sagen, endgültig verboten. Aber es sollte trotz allem nicht sein. Vor allem der letzte Punkt stellt sich wieder mal als ein wenig zu optimistisch heraus, denn natürlich, sofort gründet sich eine neue Konföderation und stellt sich gegen den König und seine Pläne. Das war die Konföderation von Targowica und sie wurde dieses Mal sogar ganz offen von Russland gestützt, das offenbar trotz seiner Kriege irgendwie Zeit für Polen fand. Kurze Zeit später rücken zum wiederholten Mal russische Truppen nach Polen-Litauen vor, um die Konföderation von Targowica da zu unterstützen. Sie heben die Verfassung im Jahr 1793 einfach wieder auf und Katharina einigt sich erneut mit Friedrich Wilhelm von Preußen über eine Teilung Polens. Am Ende blieb jetzt nur noch ein ganz kleiner Streifen Polen, relativ gesehen, zwischen den beiden Großmächten im Osten und Westen bestehen. Dieses Mal erhob sich dagegen aber breiter Widerstand im Land, aber es war wohl einfach zu spät. Die Verfassung hatte viele Mächtige in Europa ohnehin schon aufhören lassen. Das alles sah für sie ein wenig gar zu revolutionär aus, ein wenig gar zu französisch für diese Zeit. Und das wollte in Europa, außerhalb Frankreichs zumindest, eigentlich niemand so recht zulassen. Und so kommen Katharina die Große und diesmal Franz II. Von Österreich im Jahr 1795 nochmal zusammen und beschließen jetzt gleich eine dritte und diesmal endgültige Teilung Polens. Später schließt sich auch Preußen wieder an. Und das war es. Nach über 200 Jahren verschwindet die ostmitteleuropäische Großmacht Polen-Litauen über Nacht von der Landkarte. Für Polen selbst gehen damit sogar 800 Jahre der Staatlichkeit zu Ende. Zwei Jahre später schrieb Józef Wybicki in seinem italienischen Exil dann den Liedtext Jeszcze Polska nie zginęła, noch ist Polen nicht verloren. Es würde später zur Nationalhymne eines neu auferstandenen Polens werden, aber all das würde doch noch dauern. Obwohl Auch wenn Polen mit dem Jahr 1795 von der Landkarte verschwunden sein mag, aus den Köpfen verschwand es eigentlich nie. Denn immerhin sind wir inzwischen wieder in der Zeit des wohl ältesten Freundes dieses Podcasts angekommen, des Nationalismus. Und aus der Asche Polen-Litauens ersteht ein polnischer moderner Nationalismus. Und seine Anhänger machen im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wieder mal lautstark auf sich aufmerksam. Ob es jetzt am Wiener Kongress 1815 ist oder in den Revolutionen der Jahre 1830 und 1848. Überall sind auch polnische Nationalisten und Agitatoren da und kämpfen eigentlich quer durch Europa für einen polnischen Nationalstaat. In der internationalen Politik der Zeit hatte die Idee aber ehrlicherweise einfach keine Chance. Stichwort europäisches Konzert der Mächte, Stichwort Biedermeier, Stichwort Vormärz, Stichwort Neoabsolutismus. Wie an so vielen anderen Orten auch, würde es bis nach dem Ersten Weltkrieg und der Niederlage Russlands, Deutschlands und der Habsburger Monarchie dauern, dass Polen dann nach 123 Jahren im Jahr 1918 wieder als Staat entstehen würde. Diesmal nicht mehr in der Form der alten Rzeczpospolita, sondern als polnischer Nationalstaat. Und anders als im Fall weiterer nun entstehender mitteleuropäischer Staaten, wie zum Beispiel der Tschechoslowakei oder Jugoslawien, war das in Polen sogar eine ausgemachte Chefsache. Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson hat die Wiedererrichtung eines polnischen Staats sogar zu einem seiner 14 Punkte für eine Nachkriegsordnung gemacht. Aber auch diesmal, es sollte alles nicht allzu lange halten. Diese zweite polnische Republik sollte ganze 20 Jahre existieren. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Hitler-Stalin-Pakt wird Polen 1939 erneut und inzwischen zum vierten Mal in seiner Geschichte zwischen einem russischen und einem deutschen Staat aufgeteilt. Und dieses Mal mit einer Gewalt und Menschenverachtung wie noch nie zuvor. Damit kommen wir einer Antwort auf meine Frage von Beginn dann auch schon deutlich näher. Weil diese Geschichte hat eben ihre Wunden in Polen hinterlassen. Es gab mehrere Generationen von nationalbewussten Polen und Polinnen, die im 19. Jahrhundert in verschiedenen Ländern um eine polnische Nation kämpften. Und die gaben diese Ideale und ihre Gedankenwelt wiederum an ihre Nachkommen weiter. Viele von denen waren ab 1918 dann wiederum führend am polnischen Staat beteiligt und an dessen Neuentstehen. Nicht zuletzt ja sogar der Staatsgründer Józef Piłsudski. Mit der vierten Teilung Polens zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion und der darauf folgenden 40 Jahre sowjetischer Oberherrschaft stanzt sich dieses Trauma nur noch weiter in vielen Polen und Polinnen ein. Heute ist es ein wahrer Mythos. Es ist ein Mythos von Polen als größtem und ewigen Opfer Europas. Und dieser Mythos kann auch heute mit viel Erfolg von Parteien wie eben der PiS bespielt werden. Weil er ist tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Nur ein Beispiel, das diese Tatsache, glaube ich, verdeutlicht wie kein anderes. Erinnerst du dich noch an die vorhin von mir erwähnte Konföderation von Targowica? Du weißt schon, das sind die Leute, die sich da nach dem Erlass der Verfassung mit russischer Rückendeckung gegen den König gestellt haben. Nun, das Wort kennen in Polen heute noch alle. Targowiczanin beschreibt wortwörtlich eigentlich ein Mitglied der Konföderation von damals. In Polen von heute wird das Wort als Synonym für Verräter verwendet. Targowacze bedeutet fälschen, Targnacze bedeutet angreifen. Und du kennst mich ja vielleicht schon ein bisschen. Ich bin nun wahrlich niemand, der nationalen Mythen wie diesen sonderlich viel Sympathie entgegenbringt, aber verwundert dich das alles? Mich ehrlich gesagt nicht. Natürlich existiert in Polen, oder zumindest in gewissen Kreisen in Polen, ein kollektives Trauma um Fremdbestimmung und böse Mächte im Äußeren. Wie sollte es denn auch nicht? Und ich denke, bei aller Antipathie für nationalistisches Denken und diese Mythen, ist es wichtig, dieses Wissen im Hinterkopf zu haben, wenn man das Polen von heute und die Reflexe gewisser Polen und Polinnen verstehen will. Bevor wir gleich zum Dejalog dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, dich für den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter anzumelden. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten zum Podcast, zu mir, was sich sonst bei Déjà-vu-Geschichte so tut. Du hast im Newsletter direkten Austausch mit mir, kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert bei dir zurück. Ja, und als Dankeschön gibt's obendrein noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download nach der Anmeldung namens Psoffene Geschichte. wie Alkohol die Geschichte prägte. Link zum Newsletter findest du immer in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Und damit kommen wir zum Dialog. Vor 2 Wochen ging es ja um die sogenannte autogerechte Stadt. Und ich habe euch am Ende um eure Utopien über die potenzielle Stadt der Zukunft gebeten. Es gab da richtig viel Rückmeldung, per Mail, im Newsletter, auf sozialen Medien sogar und im Clubforum. Es hat mich sehr gefreut, dass dieses doch ja ein wenig kritische, fast schon politische Thema so gut bei euch ankam. Ich möchte da zuerst eine Rückmeldung von Norbert im Club mitteilen. Er bezieht sich da anfangs auf die Tonbeispiele, die ich am Beginn meiner Folge geteilt habe. Zitat: Der zweite Einspieler war doch erholsam, war mein Gedanke, als ich aus Neu-Delhi zurückkam. Aber Scherz beiseite, die Geräuschkulisse Nummer 1 ist natürlich deutlich angenehmer. Leider hat ein großer Teil unserer Mitbürger den Wert noch nicht erkannt. Hier in Ingolstadt, als gefühlte Automobilhauptstadt, wird jeder entfallene Parkplatz, jede verengte Fahrspur als Untergang des Abendlandes betrachtet. Die Liebe zum Automobil geht teilweise so weit, dass die Angestellten des hiesigen Automobilbauers lieber im Stau stehen, als die angebotenen Schichtbusse vom und ins Umland zu nutzen. Die wurden teilweise mangels Nachfrage eingestellt. Für eine autoreduzierte Stadt brauchen wir aber auch Mobilitätsalternativen. Alles auf E-Auto umzustellen bedeutet am Ende nur, dass die Blechlawine nicht mehr so stinkt. ÖPNV ist in der Stadt hier leidlich vorhanden, im Umland fast gar nicht. Da steckt niemand aufs Rad um, zumal die Fahrradinfrastruktur auch erst die letzten Jahre ausgebaut wurde. Wie sähe eine lebenswerte Stadt für mich also aus? Dezentral, mit viel Grün, Verkehrswege für Radfahrer und Fußgänger sowie eine Armada von kleinen Elektrobussen, die ein brauchbares Nahverkehrsnetz darstellen. Und das grobe Kopfsteinpflaster der Ingolstädter Innenstadt kann man gerne dem Mittelalter zurückgeben. Ich als Radfahrer brauche das nicht. Allerdings muss ich gestehen, es macht schon auch Spaß, mit einem TTRS über eine Passstraße zu glühen. Ja, lieber Norbert, zu letzterem kann ich absolut nichts sagen. Ich weiß nicht mal, was ein TTRS ist. Aber ich glaube, der könnte doch von eurem lokalen Automobilbauer sein, ne? Sonst bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Und ich danke dir für die Einblicke in dieses Mordor, das ihr Ingolstadt nennt. Bei einer Sache muss ich widersprechen. Das wird euch wahrscheinlich auch alle wenig überraschen. Ich persönlich mag Kopfsteinpflaster ja. Auch wenn ich zugebe, auch für mich als begeisterten Radfahrer nicht unbedingt das Netteste. Ach komm, Geschichte im Alltag. Finde ich schon schön. Das macht doch auch irgendwo Lebensqualität aus. Als zweites würde ich jetzt noch gern eine Rückmeldung von Johannes im Newsletter mit euch teilen, weil er da einige, wie ich finde, sehr konkrete und ja für mich großteils unbekannte Ideen anspricht. Er schreibt, Zitat: Meine utopische Vorstellung für eine Stadt wäre, dass die Straßen für Individualverkehr aufs Minimum reduziert werden, um Feuerwehr, Krankenwagen etc. noch zu ermöglichen, sich zu bewegen. Der Rest der Straßen kann zu Gleisbetten umfunktioniert werden, um ein Überangebot an Straßenbahnen und Zügen zu schaffen, sodass auch ausreichend Lastenwaggons zur Verfügung stehen. Das Ganze könnte man über eine GEZ-ähnliche Abgabe finanzieren, sodass es keine Ressourcen auf Schwarzfahrerbekämpfung geben müsste. Grundsätzlich sollte man sich auch Modelle überlegen, wie Arbeitsplätze so geschaffen werden, dass man nicht mehr pendeln muss. Flexibler Wohnraum durch Überangebot wäre eventuell eine Lösung und eventuell auch mit einer Sondersteuer wie der GEZ schaffbar. Ich würde gerne 50 Euro jeden Monat für die Bewirtung eines Überangebots im Wohnraum zahlen, wenn das dazu führt, dass meine Miete für eine 3-Zimmer-Wohnung nur 400 Euro kostet und nicht wie jetzt, wo du 500 Euro für ein Zimmer hinlegen musst. Danke, Johannes. Wie gesagt, über ganz viele dieser Ideen bezüglich Überangebot in Wohnungen wie Transport habe ich noch nie nachgedacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob und wie machbar das dann am Ende wirklich wäre. Da bin ich einfach nicht der Experte. Aber das ist am Ende ja auch der Sinn einer Utopie und danach habe ich gefragt. Also ganz, ganz großes Danke auch an dich. Frage diese Woche zum, wie ich es nannte, Trauma in Polen. Was glaubst du? Gibt es denn auch bei uns, Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer du leben magst, ähnliche Mythen und, wie ich es nenne, kollektive Traumata, die einige Aspekte der Politik und Realität in unseren Ländern so erklären können wie in Polen? Dinge, die uns vielleicht gar nicht bewusst sind. Würde mich mega interessieren, wenn du da etwas erkennst oder vielleicht etwas erkannt hast beim Hören der heutigen Episode, was vielleicht in unseren Ländern ganz ähnlich auch existiert. Da würde ich mich sehr über deine Rückmeldungen freuen. Schreib mir da gerne eine E-Mail an die hallo@ralfgrabuschnick.com. Du findest mich aber auch in allen möglichen sozialen Medien. Und egal wie du dich meldest, bist du bei der Teilnahme, wie üblich hier, mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Alle Folgen Déjà-vu-Geschichte werbefrei und obendrein eine tolle Community an Geschichtsbegeisterten gibt es übrigens im Déjà-vu-Club. Der ist immer in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und somit danke ich dir jetzt fürs bis zum Schluss dabei sein. Und wir hören uns hoffentlich wie gewohnt wieder am Dienstag in 2 Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen 2-mal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.